Christus ist auferstanden. Amen. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Und weil der Herr lebt, leben auch wir. Das ist der Grund, warum wir sonntags zusammenkommen, um das eben gemeinsam zu feiern, dass Jesus Christus auferstanden ist, den Tod besiegt hat, uns erlöst hat. Halleluja. Deshalb habe ich versuche mir das immer vor Augen zu halten. Deshalb habe ich auch Jesu Auferstehung als Bild auf meinem Screensaver. Halleluja, weil da wachst du so morgens auf, denkst du direkt so, Christ is risen, come on, Alter. Wunderbar, ihr Lieben. Schön, ich habe heute an meinem Geburtstag das größte Privileg überhaupt, nämlich über das Evangelium zu sprechen und über Jesu Geburtstag zu sprechen, weil wir werden uns heute mit der Inkarnation Gottes auseinandersetzen. Was heißt Inkarnation? Also mit der Verfleischlichung Gottes, mit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Und wir werden uns damit auseinandersetzen, warum dieser Fakt so unfassbar überwältigend ist, warum diese Tatsache, dass der allmächtige Gott, dieser gewaltige Gott, dieser zornige Gott, von dem wir im Alten Testament lesen, warum das so unfassbar ist, dass er unsere menschliche Natur annimmt, dass er ein Baby in einer Krippe wird, um uns zu erlösen. Wir werden uns anschauen, warum diese Tatsache so herrlich ist, dass wir eigentlich die ganze Ewigkeit brauchen werden, um irgendwie ansatzweise darauf klarzukommen. Also, ich könnte jetzt einfach sagen, Gott ist Mensch geworden, das Wort wurde Fleisch, wir können jetzt alle wieder nach Hause gehen, sperren uns ein und versuchen jetzt drei Tage erstmal einfach damit zurechtzukommen. Wir werden uns einfach ein bisschen vor Augen führen, warum das so eine gewaltige, herrliche Sache ist. Und wir werden uns auch damit auseinandersetzen, warum es kein Evangelium ohne die Fleischwerdung Gottes gibt. Warum die Fleischwerdung Gottes und das Evangelium essentiell miteinander zusammenhängen und warum das Ganze so herrlich ist. Hört sich das gut an? Wunderbar, Halleluja. Sehr gut. Wir werden heute viel Bibel lesen. Ist es okay, dass man im Gottesdienst viel Bibel liest? Ja? Okay, Gott sei Dank. Wunderbar. Ich hoffe, du hast eine Bibel dabei. Ich lese in der Regel aus der Schlachterübersetzung, falls du Wort für Wort folgen möchtest. Und wie gesagt, es gibt kein Evangelium ohne die Fleischwerdung Gottes. Wo wird zum ersten Mal das Evangelium verkündigt in der Bibel? Einfach reinrufen. Wer verkündigt zum ersten Mal das Evangelium? Toni? Nee, schon früher? Aber Jesaja ist auch gut. So, die Jungfrau wird ein Kind gebären und so weiter und da wird Immanuel heißen. Da merken wir auch schon direkt, das Evangelium wird verkündigt, der Messias wird verkündigt und es hängt unmittelbar eben auch mit der Menschwerdung Gottes eben zusammen. Aber schon Jahrhunderte, ich glaube wahrscheinlich Jahrtausende schon davor, wer verkündigt zum ersten Mal das Evangelium? Schon noch früher? Hä? Gott zu Eva. Sehr gut. Komm, wir schlagen es einfach mal auf. 1. Mose, Kapitel 3, direkt nach dem Sündenfall, prophezeit Gott selber, das was passieren wird und verkündigt selber seiner Schöpfung das Evangelium. Und alleine hier sehen wir schon, wie wunderschön unser Herr Jesus ist, unser Herr ist. So, der Mensch sündigt und Gott schenkt direkt einen Ausweg und konfrontiert direkt die Schlange. Also er konfrontiert die Schlange und gibt dem Menschen direkt einen Ausweg. Gott ist so gnädig, Gott ist so herrlich. Komm, wir lesen ab Vers 14. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange. Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und jetzt spricht der Herr jetzt verkündigt der Herr eben das Evangelium. Das ist doch auch spannend, weil später spricht der Herr über die Konsequenzen des Sündenfalls und quasi über das Leid, was die Menschen dann ertragen werden müssen. Aber bevor er jetzt irgendwie die negativen Konsequenzen auflistet, kommt er direkt mit der Lösung. Wie gnädig ist unser Gott, oder? Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Also zwischen der Schlange und der Frau. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Wer ist der Same der Frau? Jesus Christus. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und das ist das Evangelium, da hat Gott direkt prophezeit, was am Kreuz passieren würde. Ja, die Schlange würde dem Sohn Gottes in die Ferse stechen, aber durch seinen Tod würde der Herr Jesus Christus den Tod ein für alle Mal besiegen. Durch seinen Tod am Kreuz würde er den Kopf der Schlange ein für alle Mal zertreten. Und Kopf, warum ist es so wichtig, dass der Kopf ist? Weil der Kopf, wenn der Kopf zertreten ist, das ist ein endgültiger Sieg. Das ist ein endgültiger Sieg. Der Teufel wurde am Kreuz ein für alle Mal besiegt und sein Sieg ist dein Sieg. Er hat unseren Fuß auf den Kopf der Schlange gesetzt und wir sind mehr als Überwinder und der Teufel ist ein besiegter Feind. Und das heißt, direkt nach dem Sündenfall wird direkt das Evangelium verkündigt und das Evangelium wird direkt im Kontext von der Inkarnation Gottes verkündigt. Also hier ist direkt die Sprache von ihrem Samen, also von einem Nachkommen Evas. Also es gibt kein Evangelium ohne die Menschwerdung und wie gesagt, die Menschwerdung Gottes, das ist nicht einfach irgendwie so ein nettes Event, sage ich mal, was wir dann irgendwie zu Weihnachten feiern, damit wir uns gegenseitig Geschenke geben oder so, sondern die Menschwerdung Gottes ist die größte Offenbarung der Gnade und der Demut und der Liebe Gottes überhaupt. Und das Evangelium selbst findet Ausdruck darin, dass Christus Mensch geworden ist, dass Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Kommen wir blättern ins Neue Testament, und zwar ins Johannesevangelium. Johannes Kapitel 1 haben wir vorhin schon in der Lektüre gelesen während der Bibellese. Und wir lesen es jetzt einfach nochmal, weil Gottes Wort ist so kostbar und so herrlich und so wertvoll, man kann es nicht oft genug lesen. Johannes Kapitel 1, da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also wie gesagt, ich tue mir immer schwer, über solche Bibelstellen zu predigen, weil ich denke mir so, du liest diesen einen Vers und wie gesagt, komm, wir sperren uns alle im Kloster ein und versuchen irgendwie zurechtzukommen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wer ist das Wort? Wer ist der Logos? Jesus Christus. Sehr gut. Jesus, Bibelstunde, ne, immer die richtige Antwort, Jesus die Antwort. Dieses, also das Wort Christus, war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Sag mal, alles. Leute, alles wurde durch Christus und für Christus zu seiner Ehre geschaffen, alles. Sogar der Teufel und seine Dämonen wurden durch Gott geschaffen. Wisst ihr, der Satan ist nicht irgendwie der Gegenspieler Gottes auf selber, irgendwie auf Augenhöhe oder selber Ebene oder so, nicht mal ansatzweise. Also so weit, wie eine Ameise irgendwie von uns entfernt ist, so sage ich mal, das ist nicht mal ansatzweise ein Vergleich dafür, wie weit der Satan von die Schlange vom allmächtigen Schöpfer weit weg ist. So, das ist kein Vergleich. Satan ist eine Schöpfung. Und am Ende macht sich Gott nicht mal selber die Hände schmutzig, sondern Michael, eine andere Schöpfung, erledigt den Satan. Also so versteht ihr, wie ich meine. Also alles wurde durch Gott geschaffen, alles wurde durch Christus geschaffen. Christus ist der Schöpfer von allem. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In Christus hat die gesamte Schöpfung ihren Bestand. Die ganze Fülle Gottes lebt in Christus. Die ganze Schöpfung besteht durch Christus. Er selber hält alles zusammen. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war? Gut, ich check nur. Lest. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Gibt es irgendjemanden, der den Namen Christi glaubt? Halleluja, danke Jesus, dass wir deine Kinder sein dürfen. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Jetzt halt dich fest oder zieh deine Socken aus, weil gleich haut sich raus. Und das Wort Gott, durch den, was haben wir gerade gelesen? Durch den alles entstanden ist, für den alles geschaffen wurde, durch den alles geschaffen wurde. Christus, der allmächtige Gott, fass dich mal an. So, Gott wurde Fleisch. Gott wurde Mensch. Gott wurde wie du. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Gott wurde nicht nur einmal Fleisch für dieses eine Event, um uns irgendwie von unserer Schuld zu erlösen oder so, sondern Gott, er ist Mensch. Christus, er ist auf diese Welt gekommen, er ist als Baby in eine Krippe, also er ist durch die Jungfrau Maria in diese Welt hineingekommen, er hat diese menschliche Natur angenommen, er ist Fleisch geworden, er lag als Baby in einer Krippe, er ist ein erwachsener Mann geworden, er ist biologisch einfach erwachsen geworden und in seinem besten Alter mit ca. 33 Jahren ist er ans Kreuz von Golgatha gegangen, um deine und meine Schuld zu sühnen, um den Willen des Vaters zu tun, um uns von der Sklaverei, von der Knechtschaft, der Schuld und der Sünde ein für alle Mal zu befreien. Er ist in das Totenreich hinabgestiegen, hat hat die Schlüssel des Hades an sich gerissen, hat die Pforten der Hölle eingetreten, hat den Tod, die Sünde, den Feind, die Welt ein für alle Mal dadurch besiegt, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und er ist am dritten Tage auferstanden und er ist in den Himmel aufgefahren als wahrer Gott und wahrer Mensch. Und er wird als wahrer Gott und wahrer Mensch, wird er wieder auf diese Erde kommen und dich und mich, um seine Braut zu sich zu holen und die Lebenden und die Toten zu richten. Und bitte halte das einfach mal vor Augen. Jetzt gerade in diesem Moment, versteht, das ist nicht irgendwie so eine abstrakte Story von vor 2000 Jahren oder so. Nein, jetzt in diesem Moment gibt es einen, wir haben letztens auch mal diesen Begriff gehört, Theanthropos, so diesen patristischen, kirchenväterlichen Begriff. Theos, Gott, Anthropos, Mensch, dieser Gott-Mensch. Christus, er ist wahrer Gott, 100% Gott, aber er ist auch 100% Mensch. Er ist dieser Gott-Mensch, the God-Man, Christ Jesus. Und jetzt in diesem Moment sitzt er zu Rechten des Vaters als 100% Gott und 100% Mensch. Versteht ihr, Gott, er hat einen Körper, so wie du einen Körper hast. Christus hat einen Körper. Und als Johannes diesen verherrlichen Christus mit seinem Körper sieht, mit Feuer in seinen Augen, dessen Angesicht leuchtet wie die Sonne in all ihrer Kraft und dessen Stürme ist wie das Rauschen vieler Wasser, als so vielleicht sein bester Freund hier auf Erden, Johannes, ihn sieht, er fällt um wie tot. Versteht ihr, jetzt gerade diesen Moment gibt es diesen verherrlichen Christus mit einem physischen Körper und er wird am Himmel erscheinen und wiederkommen, um die Lebenden und die Toten zu richten. Also wenn dich das nicht mit Ehrfurcht und Staunen erfüllt hat, ich weiß nicht was, so wisst ihr, ich meine, es wird nicht krasser als das, also es wird nicht heftiger als das, es wird nicht aufregender als diese Tatsache, dass es gerade jetzt in diesem Moment und für alle Ewigkeit diesen Gott, Menschen, Christus Jesus gibt und geben wird. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Im Griechischen, das Wort, was hier für Wohnen verwendet wird, das bedeutet Zelten oder sein Zelt aufschlagen. Wann zeltete Gott zu einer anderen Zeit unter seinem Volk? Hä? In der Wüste Stiftshütte. Gott, es war schon immer Gottes Anliegen, es war schon immer Gottes sehnlichster Wunsch, unter uns Menschen zu sein, mit uns Menschen zu sein. Gott hat die Menschen für Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Er hat Eden geschaffen, er hat uns in Eden gesetzt, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Eden bedeutet Wonne. Er hat uns für die Wonne in ihm geschaffen, für die Gemeinschaft mit ihm. Es war immer sein Wunsch, mit uns vereint zu sein. Und Sünde, wir haben gegen ihn rebelliert, Sünde ist reingekommen, wir haben gesündigt, wir haben uns von ihm abgewandt und wir wurden von ihm getrennt. Aber er war nie dazu bereit, das irgendwie zu akzeptieren, sondern er hatte von Anfang an einen Plan. Vor Beginn aller Weltzeit wurde das Lamm schon geschlachtet. Er hatte schon immer einen Plan. Und sein Plan war schon immer, dass er Mensch werden würde, um uns von unserer Schuld zu erlösen, um die Gemeinschaft, die durch unsere Sünde verloren gegangen ist, um diese wiederherzustellen. Direkt am Anfang, direkt nach dem Sündenfall, hat er das Evangelium Adam und Eva verkündigt. Und wir sehen das dann eben, wie er unter seinem Volk zeltet, wie seine manifeste Gegenwart in der Bundeslade, in der Stiftshütte, in der Wüste, unter seinem Volk ist. Und Johannes, er benutzt bewusst dieses Wort, er zeltete unter uns, er schlug unter uns sein Zelt auf. Ihr Lieben, Gott ist Mensch geworden, Gottes Gegenwart, die Stiftshütte selbst, er selbst ist Mensch geworden, er selbst kam zu uns, wohnte unter uns, zeltete unter uns und hat dadurch möglich gemacht, dass wir zu seinem Zelt werden würden. Weil wer ist heute der Tempel des Heiligen Geistes? Wir. Dadurch hat er ermöglicht, dass wirklich die vollkommene innige Intimität und Gemeinschaft hergestellt wird, nach der er sich sehnt. Dass Christus in dir ist und er in dir, dass Christus in dir ist und du in ihm, dass ihr eins seid. Dass ihr vollkommen eins seid. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In Christus liegt die gesamte Herrlichkeit Gottes. Er offenbart die gesamte Herrlichkeit Gottes. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. In Christus haben wir einen Überfluss von Gnade, eine Gnade, die niemals aufhört, eine Gnade, die jeden Tag neu ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Ihr Lieben, niemand hat Gott je gesehen.
der eingeborene Sohn, Jesus Christus, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Christus hat uns den Vater, Christus hat uns den Vater offenbart. In Christus, durch Christus erkennen wir, wer Gott ist, wie Gott ist. Christus hat uns Aufschluss über den unsichtbaren Gott gegeben. Ich lese gerne zu Hause auch nochmal den Anfang vom ersten Johannesbrief, der ist sehr ähnlich, da geht es auch darum, dass Gott Mensch geworden ist, dass er Fleisch geworden ist, dass er erfahrbar geworden ist, dass er uns nahbar geworden ist. Und ihr Lieben, das ist keine Selbstverständlichkeit. Von Urzeiten an wollten Menschen sich im Stolz erhöhen und wollten Götter werden und sich als Götter präsentieren, aber wir haben einen Gott, der sich demütigt und Mensch wird, unsere Natur annimmt, damit wir mit ihm vereint werden könnten. Aber dazu kommen wir jetzt alles gleich. Gott ist in Christus vollkommen Gott und vollkommen Mensch geworden. Er ist der Souverän, er ist der allmächtige Gott. Und ich will damit anfangen, wenn wir über die Inkarnation sprechen, dass er sich mit dir identifiziert, wie die Inkarnation, wie die Menschwerdung Gottes einfach der höchste Beweis dafür ist, dass er dich liebt und dass er sich vollkommen in jeglicher Hinsicht mit dir, Mensch, identifizieren kann. Ich will jetzt in den ersten Minuten darüber sprechen, wie nahe er uns gekommen ist. Er ist der allmächtige Gott und doch weiß er ganz genau, wie es uns geht, weil er auch vollkommen Mensch geworden ist und nach wie vor vollkommen Mensch ist und immer sein wird. Er weiß, was es bedeutet, dieses menschliche Leben zu leben, dass wir hier auf Erden leben. Er weiß, wie es uns geht, er ist uns nicht fern, er ist Immanuel. Was bedeutet Immanuel? Gott mit uns. Und er ist Gott mit uns geworden, indem er Mensch geworden ist, indem er für immer Mensch sein wird. Er ist uns so nahe gekommen, wie es nur irgendwie geht, indem er unsere menschliche, irdische Natur angenommen hat. Woraus wurde Adam geschaffen? Aus der Erde, aus dem Dreck dieser Welt. Und Christus, er hat sich so gedemütigt, dass er in diesen Dreck dieser Welt gekommen ist, unsere Natur angenommen hat, um uns in seine Herrlichkeit hineinzuführen, um uns mit sich selber zu vereinen. Gott ist Mensch geworden, um den Menschen zu vergöttlichen. Das ist auch so ein kirchenväterliches Zitat. Und es geht nicht darum, irgendwie jetzt auszusagen, dass wir jetzt Götter werden, die irgendwie derselben Würde und Anbetung würdig sind oder so. Nein, aber es geht darum, dass Gott Mensch geworden ist, damit wir gefallene Menschen wieder erhöht werden oder erhöht werden in die innige, in die vollkommene Gemeinschaft mit der Dreieinigkeit, mit ihm selbst. Dass wir an seiner Gegenwart, an der Intimität mit ihm teilnehmen dürfen. Dass wir geheiligt werden. Weil nur in Heiligkeit können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und deshalb, ihr Lieben, wenn wir Intimität mit Gott haben wollen, dann müssen wir der Heiligung nachjagen. Es gibt keine innige Gemeinschaft mit Gott ohne Heiligung. Aber durch das Blut Jesu sind wir heilig gesprochen und haben wir Intimität und Gemeinschaft mit ihm. Ihr Lieben, Christus hat alles hinter sich gelassen. Er hat seine Herrlichkeit hinter sich gelassen, um uns mit sich selbst zu versöhnen. Paulus schreibt an die Philipper, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Gott ist in diese dreckige Welt gekommen und hat sich hinrichten lassen wie ein Verbrecher. Um uns zu erlösen, um uns zu befreien, um uns ewiges Leben zu schenken. Er ist gestorben, er ist Mensch geworden und ist gestorben, um uns ewiges Leben zu schenken. Und ihr Lieben, Gott weiß ganz genau, wie es dir geht. Er weiß genau, wie es in deinem Leiden geht. Gott weiß ganz genau, was es bedeutet, körperlich zu leiden. Er wurde hingerichtet, er wurde gefoltert wie ein Schwerstverbrecher. Das heißt, wenn du durch physisches Leid gehst, Gott weiß, wie es dir geht. Er ist kein ferner Gott, der dir einfach sagt, so, ja, reiß dich jetzt mal zusammen und nimm dein Kreuz auf dich und verleugne dich selbst. Und nein, er ist liebevoll, er ist barmherzig, er hat Mitleid. Und er hat nicht nur dieses abstrakte Mitleid, dass er irgendwie das Richtige sagt in der Situation, aber eigentlich gar nicht weiß, wie es dir geht, weil er es selber nicht durchgemacht hat, sondern er weiß ganz genau, was du durchmachst. Und er kann es jetzt in diesem Moment nachvollziehen, weil er hat es selber durchgemacht und er steht außerhalb von Raum und Zeit. Das heißt, er kann es jetzt in diesem Moment nachvollziehen, was du durchmachst. Weil er selber so schrecklich gelitten hat, wie ein Mensch auf Erden körperlich nur irgendwie leiden kann. Er weiß, was es bedeutet, psychisch zu leiden. Das heißt, wenn du keine Ahnung, mit Anxiety kämpfst, wenn du mit Depression kämpfst, wenn du psychische Leiden hast, wenn es dir emotional schlecht geht, Gott weiß, wie es dir geht. Gott, Jesus Christus im Garten Gethsemane, da heißt es, dass er betrübt war bis zum Tod. Christus, er weiß, was bedeutet, Todesangst zu haben. Er weiß, was es bedeutet, ja bis zum Tod wirklich betrübt zu sein. Er war emotional so gestresst, dass er Blut geschwitzt hat. Das ist ein pathologischer Zustand. Das ist was die Medizin auch kennt. Und das ist ein Ausdruck extremsten Stresses. Das heißt, wenn es dir emotional dreckig geht, du bist nicht allein. Gott ist Immanuel, er ist mit dir. Er ist für dich und er weiß, wie es dir geht. Und du darfst Trost darin finden, dass du einen Gott hast, der dich tröstet und mit dir durch die Situation geht und ganz genau weiß, wie es dir geht. Der dir irgendwie keine Vorwürfe für deine Schwäche macht oder so, sondern der mit dir durch diese Schwierigkeiten durchgeht. Und die wunderbare Nachricht ist, er ist Mensch geworden und er hat körperlich gelitten, er hat psychisch gelitten und er hat geistlich gelitten, um uns für die Ewigkeit, für immer und ewig, von diesen Leiden zu befreien, um uns Fülle über Fülle zu schenken, um uns Leben im Überfluss zu schenken. Der Teufel kommt, um zu stehlen, zu verderben und zu töten, in Körper, Seele und Geist. Aber Christus ist gekommen, um uns Fülle zu schenken, in Körper, Seele und Geist. Er hat körperlich gelitten, damit wir körperlich für alle Ewigkeit in seiner Fülle leben könnten. Er hat psychisch gelitten, er war betrübt bis zum Tod, damit du emotional und seelisch für alle Ewigkeit gesund sein könntest. Er hat die Dornenkrone auf sich genommen, damit du gesund sein könntest in deinem Verstand, in deiner Seele, in deinen Emotionen. Er hat geistlich gelitten. Er war dem ganzen Zorn Gottes wegen aller Sünde der Menschheit ausgesetzt. Er war dem Fluch ausgesetzt. Er war jeglicher dämonischer Aktivität ausgesetzt, damit wir für alle Ewigkeit frei davon sein können. Das ist die gute Botschaft. Und das ging nur dadurch, dass Gott Mensch geworden ist. Gott ist Mensch geworden, um die Lasten der Menschheit zu tragen und uns davon zu befreien. Ja, dazu kann man mal Halleluja sagen. Halleluja. Wenn du dich von Menschen unverstanden fühlst, Christus weiß, wie es dir geht. Christus weiß, was es bedeutet, verstoßen zu sein. Christus weiß, was es bedeutet, von seinen engsten Freunden verlassen zu werden. Christus weiß, was es bedeutet, verraten zu werden von seinen engsten Leuten, verleumdet zu werden. Er weiß, was es bedeutet, von seiner eigenen Familie verachtet zu werden. Wenn du denkst, boah, ich folge Christus nach, aber das ist echt hart und meine eigene Familie versteht mich nicht und macht sich lustig über mich und verachtet mich. Christus weiß, wie es dir geht. Seine eigenen Brüder haben nicht an ihn geglaubt. Christus weiß, wie es dir geht. Und du darfst Trost darin finden, dass er sich mit dir identifiziert, dass er Mensch geworden ist und dein Leid teilt, dein Leid versteht. Und wenn wir leiden oder wenn wir auch wirklich vom Feind Anfechtung erfahren, die Anfechtung des Teufels dient immer dazu er zieht darauf ab, uns von Christus zu entfernen. Aber wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen und richtig mit Anfechtungen umgehen, dann können wir Anfechtung und Leid und schwierige Umstände und die Stürme des Lebens nutzen, um noch tiefer in die Gegenwart Gottes einzutauchen, um Christus noch ähnlicher zu werden. Denn wir haben eine Verheißung, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und was ist das Beste? Das Beste ist nicht ein Ferrari zu fahren. Das Beste ist, Christus zu kennen. Das Beste ist, ihm näher zu kommen. Das Beste ist, ihn mehr zu lieben. Das Beste ist, tief in seine Gegenwart hineinzukommen. Und das heißt, selbst die Stürme des Lebens, selbst die schwierigsten Umstände, die dienen zu unserem Besten, nämlich dazu, dass wir tief in die Fülle Gottes hineinkommen. Und deshalb, wenn du Leid erfährst, dann darfst du es nutzen, um Christus ähnlicher zu werden. Dann darfst du dadurch lernen, die Leiden Christi zu teilen. Du darfst lernen, dich mit Christi Leid zu identifizieren. Du darfst verstehen, krass, ich erlebe gerade physisches Leid. Ich erlebe gerade emotionales Leid. Ich werde verfolgt von Menschen. Ich werde verfolgt von meiner Familie oder so. Ich darf ein Stück weit nachvollziehen, wie sehr Gott mich liebt, weil er ist Mensch geworden und hat all das durchgemacht, damit ich in Ewigkeit frei davon sein könnte. Versteht ihr, was ich meine? Du darfst in deinem Leid dich mit Christus identifizieren. Du darfst ein bisschen mehr begreifen, wie krass das ist, dass Gott Mensch geworden ist und deine Leiden auf sich genommen hat und mit dir teilt. Und dass du, wenn du verfolgt wirst, die Leiden Christi teilen darfst. Was für ein Privileg. Und ich sag dir was. Trotz Verfolgung und inmitten von Verfolgung und schwierigen Umständen Gott die Ehre zu geben und ihn zu anbeten, ist ein Privileg, was wir nur auf dieser Seite der Ewigkeit haben. Auf der anderen Seite der Ewigkeit wird ja alles perfekt sein. Da wird es leicht sein. Also das ist ja dann, also das wird ja das Logischste, sag ich mal, überhaupt sein, Gott anzubeten. Es ist auch hier das Logischste, aber ihr wisst, was ich meine. Aber es ist ein besonderes Opfer, dass wenn du durch schwierige Umstände gehst, wenn du durch Leid gehst, trotzdem zu sagen, ich fühle mich nicht so, es ist alles schwierig, aber Gott ist gut. Ihm gebührt die Ehre. Ich bete ihn an, egal wie die Umstände aussehen. Er weiß, was es bedeutet, auf der Flucht zu sein. Seine Eltern mussten mit ihm auf die Flucht gehen. Er weiß, was es bedeutet, wirklich unter auf, ja, echt schwierigen Umständen, sage ich mal, zu leben. Also das heißt, wenn du durch, keine Ahnung, wenn du einfach wirklich ja, schwierige Situationen erlebst, Gott weiß, wie es dir geht. Gott weiß, wie es dir geht. Er hat selber durchgemacht. Er weiß, was es bedeutet, Angehörige und Geliebte zu verlieren. Ich meine, viele Theologen gehen davon aus, dass er schon relativ früh seinen Ziehvater Josef verlieren musste und dann Verantwortung für seine Familie, für seine Mutter und seine Geschwister übernehmen musste. Das heißt, selbst in sowas, also wenn du merkst, boah, ich bin irgendwie viel zu früh erwachsen geworden oder musste und so, Gott weiß, wie es dir geht. Gott weiß, was es bedeutet, seinen Cousin zu verlieren, der so eine enge Connection mit ihm hatte wie kaum ein anderer Mensch auf Erden. Der richtig unnötig geköpft wird, so richtig würdelos, also wisst ihr, wie ich meine? Gott weiß, was es bedeutet, richtig so emotionalen Pain zu ertragen. Er muss dabei zusehen, wie seine Mutter dabei zusehen muss, wie er so hingerichtet und so gefoltert wird, dass man ihn nicht mal mehr als Menschen erkennt. Also Gott weiß wirklich, was bedeutet, durch die schlimmsten, auch familiären Situationen und so zu gehen. Gott weiß, was es bedeutet, irdische Eltern zu haben und sich ihnen unterzuordnen. Also ich meine, wenn Christus schon anscheinend so wirklich damit ringen musste, sich dem Willen des himmlischen Vaters unterzuordnen, nicht mein Wille geschehe, aber dein Wille geschehe. Und der Wille des himmlischen Vaters ist perfekt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es manchmal schon auch eine bewusste Entscheidung gebraucht hat, sich seinen irdischen, nicht perfekten Eltern unterzuordnen. Aber er hat es gemacht. Also er weiß, wie es ist, Vater und Mutter zu ehren und sich ihnen unterzuordnen. Hier, Chris schaut ihre Kinder an. Christus weiß, was es bedeutet, familiäre Spannungen auszuhalten. Er weiß, was es bedeutet, Hunger und Durst zu haben, müde zu sein. Er weiß, was es bedeutet, Mitleid zu empfinden, zornig zu sein, sich zu freuen. Leute, was ist der kürzeste Vers der Bibel? Leute, this is crazy. Wir haben einen Gott, der weint. Wir haben einen Gott, der weint. Er weiß, was es bedeutet, wirklich tiefen Kummer und Trauer zu empfinden. Er weiß, was es bedeutet, einen Freund zu verlieren. Als Lazarus stirbt, in dem Kontext, er weint. Wir haben einen Gott, der blutet. Wir haben einen Gott, der weiß, was es bedeutet, sich selbst zu verleugnen und den eigenen Willen, dem Willen des Vaters unterzuordnen. Christus, er sagt, wer mir nachkommen möchte, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich und der folge mir nach. Aber er sagt uns das nicht einfach nur im Sinne von, ja, jetzt mach mal, stell dich nicht so an, sondern er hat selber vorgelebt. Er weiß, was es bedeutet, er weiß, dass es auch manchmal nicht easy ist. Aber weil er es uns erfolgreich vorgelebt hat und weil wir jetzt seinen Geist haben dürfen, sind wir auch dazu in der Lage, genauso gehorsam, genauso hingegeben zu leben, wie er es uns vorgelebt hat, genauso zu lieben, wie er liebt. Ihr Lieben, Christus weiß, Gott weiß, was es bedeutet, zu sterben. Gott weiß, was es bedeutet, zu sterben. Das heißt, wenn der Mensch auf dem Sterbebett liegt und mit dem Tod konfrontiert ist, Gott, das ist, also das ist ja verrückt. Also, Gott weiß, was es bedeutet, seinen letzten Atemzug zu atmen. Gott hat wirklich das gesamte Leid der Menschheit selber durchgemacht. Aber um uns für alle Ewigkeit davon zu erlösen und zu befreien. Und das ist das Evangelium, weil die gute Botschaft ist die, Christus hat all dieses Leid selber auch mit ertragen und das ist allein schon tröstend, dass wir einen Gott haben, der das nachvollziehen kann. Aber er hat all dieses Leid ertragen und er hat auch seinen letzten Atemzug geatmet und hat den Tod erfahren und erlebt. Aber der Unterschied ist, wenn wir Sünder ohne Christus sterben, dann sind wir dem ewigen Tod ausgeliefert. Aber der Tod konnte das Leben selbst nicht halten. Durch seinen Tod hat Christus den Tod zertrampelt. Christus, er ist gestorben, Aber der Tod konnte ihn nicht halten. Er ist aus dem Grab herausmarschiert. Er hat den Tod überwunden. Und weil er den Tod überwunden hat, dürfen jetzt auch wir leben. Weil er lebt, dürfen auch wir leben. Sein Leben ist unser Leben geworden. Er hat den Tod besiegt, damit wir ewiges Leben hätten. So wie der Fisch Jona ausgespuckt hat, musste das Grab das Leben selbst ausspucken. Versteht ihr? Kennt ihr das, wenn du was in deinem Magen hast, was da einfach nicht reingehört und dein Körper reagiert und spuckt es aus? Wie sollte der Tod, das ewige Leben selbst, durch das und für das alles geschaffen wurde, irgendwie halten? Der Tod, das Grab musste wie der Fisch das Leben selbst ausspucken. Christus hat den Tod überwunden, für dich und für mich. Er ist ans Kreuz gegangen, damit wir erlöst sein könnten vom Tod und damit wir ewiges Leben in ihm haben könnten. Amen. In der Welt, Sünder, sie haben Angst davor, auf dem Sterbebett zu liegen. Sie haben Angst vor dem Tod. Aber Christus, dadurch, dass er ins Grab gegangen ist, hat er für uns Christen, für seine Nachfolger, für seine Kinder, das Sterbebett, das Grab zu einer Geburtsstätte gemacht. Weil für uns fängt durch das irdische Grab das Leben erst richtig an. Christus, er ist gekommen, um zu sterben, damit wir für immer leben könnten. Ist auch so interessant, so in so sakralen östlichen Bildern wird das Baby in der Krippe dargestellt, umwickelt, aber mit so Leinentüchern, die man hat, wenn man eben ins Grab gelegt wird, um klarzustellen, he came to die, er ist gekommen, um zu sterben. Christus, er ist geboren, um zu sterben. Es war schön, dass ich heute über den Geburtstag Christi reden darf. Er ist geboren, um zu sterben, damit wir von Neuem geboren werden könnten und ewiges Leben haben würden. Gott weiß, wie es uns geht. Er weiß, was es bedeutet, versucht zu werden. Also wenn du mit, keine Ahnung, du struggles mit Sünde und du kämpfst mit der Versuchung und es ist anstrengend, Gott weiß, wie es dir geht. Aber die gute Nachricht ist die, er hat den Versucher überwunden, weil er hat der Versuchung, ihr widerstanden. Er hat den Versucher besiegt. Er hat den Satan besiegt. Und weil er ihn besiegt hat, weil er standhaft geblieben ist, weil er gehorsam geblieben ist, wo der erste Adam ungehorsam gewesen ist. Da, wo der erste Adam im Garten Eden in der Wonne unter besten Umständen ungehorsam war, da war Jesus im Garten Gethsemane unter schwierigsten Umständen, er war gehorsam. Da war er in der Wüste, er war gehorsam. Und durch seinen Gehorsam haben wir die Fülle empfangen. Durch seinen Gehorsam haben wir jetzt ewiges Leben. Durch seinen Gehorsam sind wir jetzt keine Sklaven, Knechte mehr der Schuld und der Sünde und der Versuchung. Versteht ihr, der Satan ist ein Sklaventreiber, der Versucher ist ein Sklaventreiber. Aber durch seinen Gehorsam, durch seine Demut hat Christus den Versucher überwunden und wir sind jetzt frei von dem Versucher. Im Hebräer heißt es, doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Und weil er nie gesündigt hat, dürfen wir heute heilig sein. Unser Stolz im Garten Eden hat uns aus dem Garten entfernt, aber seine Demut im Garten Gethsemane hat den Garten in uns hineingelegt, hat die Gegenwart Gottes für immer und ewig in uns hineingelegt. Da, wo Adam und Eva im Hinblick auf den ersten Baum ungehorsam waren und die Rebellion der Sünde in die Welt kam und Zerstörung mit sich gebracht hat, da hat die Hingabe, da hat die Demut Christi, des zweiten Adams, am zweiten Baum, am Kreuz von Golgatha, Leben in die Welt gebracht, ewiges Leben geschenkt. In der Welt denken wir, dass durch Rebellion und Sünde, dass da irgendwie Freiheit reinkommt, aber im Königreich Gottes, in der wahren Realität Gottes, weil es ist nicht die Upside-Down-Kingdom, es ist die Upside-Down-World, in dieser Welt läuft alles schief. Der Maßstab ist das Königreich Gottes und im Königreich Gottes kommt durch Hingabe, durch Unterordnung, durch Gehorsam, Leben in Fülle, wahre Freude, wahrer Frieden. Christus hat es uns vorgelebt und er hat es für uns errungen. Und er hat das alles gemacht, indem er Mensch geworden ist. Er musste Mensch werden, um anstatt des Menschen wieder gut zu machen, was durch den Ungehorsam des Menschen verloren gegangen ist. Er musste gehorsam sein, er musste Mensch werden, um als Mensch gehorsam zu sein, wo Adam bedeutet Mensch, wo der erste Mensch ungehorsam gewesen ist. Weil ein Adam, weil ein Mensch gesündigt hat, muss auch ein Mensch die Sünde sühnen. Das Problem ist jetzt nur, du und ich, kein Mensch, egal wie gut er sich fühlt, ist dazu in der Lage, sich Gott als perfektes, schuldloses Sühnopfer darzugeben. Kein Mensch, keiner von uns, oder beziehungsweise keiner von uns, wäre jemals dazu in der Lage, den Zorn Gottes zu befriedigen. Keiner von uns wäre dazu in der Lage, die Schuld der gesamten Menschheit zu sühnen, weil keiner von uns diesen perfekten, heiligen Maßstab Gottes in sich erfüllt. Aber es hat ein Mensch gebraucht. Aber keiner von uns ist dazu in der Lage, eben ja, dieses Werk vom Kreuz eben zu vollbringen. Deshalb muss es Gott sein, weil nur Gott ist dazu in der Lage, den Zorn Gottes auf sich zu nehmen. Nur Gott ist dazu in der Lage, den Zorn Gottes zu befriedigen. Nur Gott ist dazu in der Lage, den perfekten Maßstab Gottes zu erfüllen. Und deshalb hat es, um die Menschheit wieder mit Gott zu vereinen, jemanden gebraucht, der vollkommen Gott ist, um den Maßstab Gottes zu erfüllen, und der aber auch vollkommen Mensch ist, um stellvertretend für den Menschen die Sünde des Menschen wieder gut zu machen und zu sühnen. Und deshalb gibt es kein Evangelium ohne die Menschwerdung Jesu Christi. Weil Jesus Christus die einzige Person im gesamten Universum ist, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist und deswegen in der Lage ist, Gott und Mensch wieder miteinander zu verbinden und zu versöhnen. In der Menschwerdung Gottes, in der Tatsache, dass Gott wahrer Mensch und wahrer Gott ist, wahrer Gott und wahrer Mensch, offenbart sich die Fülle des Evangeliums. Deshalb konnte nur Christus uns erlösen, da er vollkommen beides ist. Macht das Sinn? Ja. Macht das Sinn? Okay, sehr gut. Das muss ich nochmal erklären. Das ist viel zu wichtig, als dass es von uns irgendwie an uns vorbeigehen dürfte. Und deshalb ist die Inkarnation, die Menschwerdung Gottes, kein nebensächliches Thema oder so, sondern der Dreh- und Angelpunkt der Heilsgeschichte. Weil es ging von Anfang an darum, dass Mensch und Gott, dass Gott und Mensch miteinander vereint sind und Gemeinschaft miteinander haben. Und diese Gemeinschaft ist eben durch Sünde verloren gegangen. Aber es war notwendig, dass Gott selber Mensch wird und in sich Gott und Mensch vereint, für immer und ewig, damit eben wir Menschen mit Gott für immer und ewig vereint sein könnten. Und es ist unfassbar wichtig, dass wir in dieser Hinsicht die richtige Theologie haben und das richtige Gottesbild haben. Denn die Tatsache, dass Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, wie gesagt, das ist nicht so ein Ding von, ja, okay, weil vielleicht sitzt du hier und denkst so, okay, das ist jetzt vielleicht eine ganz interessante Theologievorlesung, aber was juckt mich das jetzt? Also wann kommen wir zu den praktischen Themen, so, okay, wie bin ich irgendwie ein besserer, keine Ahnung, Arbeitnehmer oder so? Schau mal, die Sache ist erstens, wir werden die ganze Ewigkeit brauchen, um über Christus zu sprechen, weil Christus ist der Faszinierendste auf der ganzen Welt und er ist würdig, dass wir einfach die ganze Zeit nur über ihn sprechen. Aber es hat auch eben ganz praktische Implikationen, weil die Sache ist, wir sind berufen für Gemeinschaft mit Gott, für Gemeinschaft mit Christus. Aber du kannst nur in tiefer, inniger Gemeinschaft mit Gott leben, wenn du das richtige Gottesbild hast. Schau mal, wenn du nicht glaubst, dass Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, wenn du das nicht irgendwie auf die Kette kriegst, dann hast du keine Gemeinschaft mit Gott. Dann hast du keine Gemeinschaft mit Christus. Weil es reicht nicht, dass man irgendeinen Christus glaubt, sondern es werden viele Christusse auftreten, angebliche. Aber du musst an den biblischen Christus glauben. Es geht um Gemeinschaft mit dem biblischen Christus. Die Fülle, die Christus für dich am Kreuz errungen hat. Weil lass mich dir auch was sagen, ich habe es letztes Mal schon betont oder wir reden da jetzt öfters drüber. Christus ist nicht nur dafür gestorben am Kreuz, dass du nicht in die Hölle gehst. Das ist Teil davon. Weil er will nicht, dass du in der Hölle lebst. Er hat dich geschaffen für Leben im Überfluss. Er hat dich nicht für Qual, Schmerz und Leid geschaffen. Er hat dich für ein Leben in Friede, Freude und Freiheit geschaffen. Aber der unfassbare, unermessliche Friede, Freude, Freiheit liegt in ihm. Er hat dich geschaffen für die Gemeinschaft mit ihm. Er hat dich für seine Gegenwart geschaffen. Christus hat sich am Kreuz hingegeben, nicht um dir etwas zu geben, sondern er hat sich am Kreuz hingegeben, um dir sich selbst zu geben. Er selbst ist das Feistenland. Er selbst ist der überfließende Becher. Er selbst ist der Grund, für den er sich dir hingegeben hat. Ich will nicht in den Himmel gehen, um einfach nur an einen netten Ort zu kommen. Und nicht in der Hölle zu sein. Nein, ich will nicht in einen Himmel, wo Christus nicht ist. Was den Himmel ausmacht, ist Christus. Weil in Christus liegt die Fülle Gottes. In Christus ist das Leben im Überfluss, weil er selber das Leben ist. Wir wurden geschaffen für Christus, durch Christus, für Gemeinschaft mit ihm. Und deshalb ist richtige Theologie, ist das richtige Gottesbild so essentiell und so unfassbar wichtig. Weil du kannst nur in dieser Fülle leben, wenn du das richtige Gottesbild hast. Wenn du glaubst, dass Christus nur ein netter Mensch ist, oder vielleicht sogar ein Prophet, aber nicht Gott, dann kommst du nicht in die Fülle Gottes. Du wirst errettet durch dein Glauben an den wahren biblischen Christus. Durch dein Glauben an den wahren biblischen Christus kommst du in die Gemeinschaft mit dem wahren biblischen Christus. Und nur in dem wahren biblischen Christus liegt halt die Fülle. Wenn du an einen Christus glaubst, der zwar Gott ist, aber nicht Mensch, dann glaubst du nicht an den richtigen Christus. Und dann kommst du nicht in die Fülle. Und dann empfängt Jesus nicht den Lob für sein Leiden in dir. Weil wir verherrlichen Gott, indem wir ihn genießen. Das ist, was Emmanuel von auch angesprochen hat. Wir geben Gott die Ehre, indem wir sein Geschenk annehmen und genießen. Aber du kannst sein Geschenk nur annehmen und genießen, welcher er selber ist, wenn du das richtige Gottesbild hast. Weil wie willst du irgendwie Beziehung mit ihm leben, wenn du eigentlich dir selber einen Götzen gebastelt hast? Oder irgendwie irgendeinen Gott zusammenbasteln und ihn Christus nennen, aber nur weil du ihn Christus nennst, ist er nicht Christus. Und deshalb ist es so essentiell und ausschlaggebend, dass wir das richtige Gottesbild haben. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass wir das wirklich begreifen, dass Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Und für uns ist das heute so selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich. Weil von Anfang an hat der Teufel durch Irrlehre versucht, diese Wahrheit streitig zu machen, weil er kommt, um zu stehlen, zu verderben und zu töten. Und der Teufel, er lügt uns an, er bestiehlt uns durch Lügen und er versucht uns vor allem über Christus anzulügen, weil wenn er uns durch Irrlehre ein falsches Gottesbild vermittelt durch seine Lügen, beraubt er uns der Fülle und führt uns letzten Endes in den Tod. Weil Christus ist das Leben, Amen? Das heißt, wenn wir nicht mit Christus sind, dann sind wir getrennt von Christus und damit sind wir auch getrennt vom Leben. Und getrennt vom Leben zu sein, bedeutet der Tod. Und der Teufel, er versucht uns von Christus zu trennen, indem er uns durch Irrlehren über Christus anlügt und uns damit in den Tod zu führen, uns von der Gemeinschaft mit Christus zu trennen. Macht das Sinn? Und deshalb sind Irrlehren das wahre Gift der Kirche. Die wahre Gefahr. Von Anfang an, direkt im ersten Jahrhundert, ist der Teufel mit irgendwelchen Irrlehren gekommen und Irrlehren beziehen sich eigentlich immer auf Christologie. Also bei Irrlehren geht es immer darum, irgendwie Verwirrung reinzubringen darüber, wer Christus eigentlich ist. Weil wenn wir nicht, if we don't get right, wer Christus ist, dann verpassen wir die Fülle, die in Christus liegt. Und das ist ja das Ziel des Teufels. Und deshalb ist Irrlehre der wahre Feind, das wahre Gift der Kirche. Deshalb müssen wir da richtig aufpassen, dass wir richtige Theologie haben. Verfolgung, äußerliche Verfolgung, Gewalt ist kein Problem für die Kirche. Hat von Anfang an nur dazu geführt, dass die Kirche Jesu nur umso stärker vorangegangen ist und umso mehr gewachsen ist. Je mehr Märtyrer, schau mal, Tertullian hat gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. In anderen Worten, je mehr ihr von uns umbringt, desto mehr werden von Neuem geboren. Je mehr ihr uns bedrängt, desto stärker werden wir. Ihr drängt uns nur in die Nähe, in das Herz des Vaters. Je mehr ihr versucht von uns zu vernichten, desto größer wird das Volk Gottes. Also äußerliche Verfolgung war nie ein Thema und deshalb ist es auch interessant, dass die Bibel an keiner Stelle irgendwie versucht, äußerliche Verfolgung zu bekämpfen. Nein, im Gegenteil. Und das ist eine Verheißung, dass wir verfolgt werden, dass wir durch Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen müssen. Dass wir unser Kreuz auf uns nehmen müssen. Also das gehört einfach zum Christsein dazu, verfolgt zu werden. Die Bibel warnt nicht davor im Sinne von, nee, versucht das irgendwie zu vermeiden oder zu bekämpfen. Die Bibel sagt uns an keiner Stelle, ja, wenn der Staat euch verfolgt, dann fangt an zu rebellieren und keine Ahnung und stürzt und bringt die alle um und nein. Also schau mal, Christus ist das Leben und zu sterben ist Gewinn. Das heißt, wenn die uns körperliche Gewalt antun, die tun uns sogar noch einen Gefallen, versteht, wir sind unaufhaltsam. Also äußerliche Verfolgung war nie ein Thema für die Gemeinde Jesu. Es war nie eine Gefahr, das war nie irgendwie ein Problem. Das wahre Gift ist Irrlehre und deshalb hat der Teufel von Anfang an direkt im ersten Jahrhundert versucht, Irrlehre in den Leib Christi zu bringen. Und das Perfide an Irrlehre ist, dass Irrlehre aus der Gemeinde, also aus dem Inneren der Gemeinde heraus entsteht. Versteht ihr, was ich meine? Äußerliche, also physische Verfolgung kommt von außen, aber die kann uns nichts. Das wahre Gift der Kirche ist die Irrlehre, die aus dem Inneren der Gemeinde herauskommt, weil Irre entsteht eigentlich immer von irgendwelchen angeblichen Christen, die dann irgendwie vom Teufel missbraucht werden und instrumentalisiert werden oder sogar wirklich von bösen Leuten, die die Gemeinde Jesu infiltrieren, um zu versuchen, sie von innen heraus zu zerstören. Irrlehrer sind wie Wölfe im Schafspelz. Das ist so dieses Perfide, das ist dieses wahrhaft Böse an Irrlehre. Und Irrlehre hat eben zum Ziel, uns von der Fülle Christi zu trennen, indem sie uns verwirrt über das Bild Gottes. Und richtige Theologie wiederum hat zum Ziel, uns in die Fülle Gottes hineinzuführen, uns in tiefe Intimität mit Christus hineinzuführen. Wir studieren nicht das Wort Gottes, wir studieren nicht den Buchstaben, einfach um irgendwie größere Köpfe zu bekommen, sondern um größere Herzen zu entwickeln, um uns mehr in Christus zu verlieben. Hey, ganz ehrlich, diese Predigt, die hat ihr Ziel und ihren Zweck verpasst. Wenn du jetzt hier rausgehst und jetzt mehr über Christologie weißt und jetzt mehr über die zwei Naturen Christi irgendwie verstanden hast mit deinem Kopf, aber dein Herz nicht verliebter in Christus ist. Schau mal, wir studieren Theologie, wir nehmen uns so viel Zeit für das Wort Gottes, damit wir umso leidenschaftlich anbeten beim nächsten Mal, weil wir umso faszinierter sind von der Herrlichkeit Gottes, von der Tatsache, dass Gott, dass Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Dass er Mensch geworden ist aus Liebe zu dir und zu mir. Wir studieren das geschriebene Wort Gottes, das durch den Heiligen Geist eingehaucht ist, um durch den Heiligen Geist eine tiefere Offenbarung vom fleischgewordenen Wort Gottes zu bekommen, damit wir in umso tiefere Intimität mit dem fleischgewordenen Wort Gottes hineinkommen. Weil du und ich, wir wurden berufen zur Gemeinschaft mit Christus. Das ist der Grund, warum wir Theologie studieren. Das ist der Grund, warum wir uns mit dem geschriebenen Wort auseinandersetzen. Nicht, um irgendwie schlau daherreden zu können oder so, sondern es geht um Intimität. Ja, okay, das wird halt ein Zwei- oder Dreiteiler. Ich mache langsam mal, okay, gut. So. Aber nehmt ihr was mit? Sehr gut. Digga, ich bin halt bei 5% gefühlt. Also wie gesagt, über die Fleischwerdung Gottes kann man halt echt Bände schreiben. Ne? Aber wie gesagt, wir werden die ganze Ewigkeit brauchen, um darauf klarzukommen, auf diese Tatsache, dass Gott unsere Natur angenommen hat. Um darauf klarzukommen, dass wir einen Gott haben, dass Christus eine Person mit zwei Naturen und zwei Willen ist. Zum Beispiel, das ist auch so wichtig, festzustellen und klarzustellen, dass Christus einen eigenen Willen gegenüber dem Willen des Vaters hat. Weil Christus, er muss ja vollkommen Mensch werden, um stellvertretend für den Menschen gehorsam zu sein, und uns dadurch mit dem Vater versöhnen zu können. Adam, er hatte einen eigenen Willen dem Vater gegenüber. Und er hat rebelliert. Und dadurch wurde die Gemeinschaft mit Gott zerbrochen. Damit Christus diese Gemeinschaft jetzt wiederherstellen konnte, war es nötig, dass er einen eigenen Willen hat, um die Entscheidung treffen zu können, seinen eigenen Willen gehorsam unterordnen zu können gegenüber dem Vater, um das wieder gut zu machen und wiederherzustellen, was Adam eben vermasselt hat. Versteht ihr, was ich meine? Deshalb ist es, wie gesagt, es wurde dann auch in Chalcedon im Konzil auch eben ganz nochmal, also ganz klar nochmal eben festgestellt, Gott, Christus, er hat einen eigenen Willen und das ist eben auch essentiell für das Erlösungswerk Christi. Und wie gesagt, ich hoffe, ich habe gerade zu Genüge erklärt, warum das nicht irgendwelche unnötigen theologischen Debatten und Streitereien und irgendwelche irrelevanten Feinheiten sind, sondern warum sie so essentiell sind für unsere ganz alltägliche Nachfolge. Warum sie so praxisrelevant sind. Ich habe es letztens in der, wie gesagt, also ich merke, wir beenden den ersten Teil jetzt einfach mal an der Stelle langsam. wie gesagt, wir werden uns dann einfach noch in nächster Zeit weiter über die Inkarnation Gottes Gedanken machen. Aber ich habe es letztens in der Bibelstunde gesagt und ich will es an der Stelle auch einfach nochmal betonen, wisst ihr, also weil ich gerade davon gesprochen habe, warum wir Theologie studieren, warum wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Wie gesagt, richtige Theologie ist einfach essentiell dafür, dass wir in die Anbetung hineinkommen, die Christus würdig ist. Weil wir können ja nur richtig mit ihm umgehen, wenn wir wissen, was ihm gefällt, was ihm missfällt, wie er eigentlich wirklich ist. Und wie gesagt, der Teufel hat schon in den ersten Jahrhunderten direkt versucht, das Bild von Christus irgendwie streitig zu machen und da Verwirrung reinzubringen. Zum Beispiel so mit die erste Irrlehre ist eigentlich so der Dozitismus und der Gnostizismus und der wird dann direkt, der kam so am Ende des ersten Jahrhunderts auf und den hat der Apostel Johannes dann auch direkt in seinem Brief konfrontiert und eben bekämpft. Und das ist eben das Spannende. Die Bibel bekämpft nie äußerliche Verfolgung, aber die Bibel bekämpft die ganze Zeit Irrlehre. Die Kirchenväter sprechen sich nie gegen irgendwie äußerliche Verfolgung aus oder so. Aber sie bekämpfen die ganze Zeit konsequent Irrlehre, weil Irrlehre ist eben das wahre Gift. Und deshalb einfach mal ein Beispiel, 1. Johannes 4, 1. Johannes Ja, 1. Johannes, 1. Johannesbrief. Ganz am Ende. Ein Moment. Hier, 1. Johannes Kapitel 4. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Versteht ihr, da war diese Ehelehre im Umlauf, dass Christus zwar Gott ist, also Dozitismus bedeutet, Gott, also Christus, er ist schon Gott, aber er ist nicht wirklich Mensch geworden, er ist nicht wirklich Fleisch geworden, er ist nur als Mensch erschienen. Und man denkt sich jetzt vielleicht so im ersten Moment, ja, ist ja harmlos, aber ich glaube, ich habe gerade zur Genüge erklärt, warum das so fatal ist. Weil wenn wir das falsche Gottesbild haben, wenn wir das falsche Christusbild haben, dann haben wir nicht Gemeinschaft mit dem wahren biblischen Christus und verpassen dadurch die Gemeinschaft und die Fülle, die Christus für uns am Kreuz errungen hat. Amen? Und deshalb ist es so relevant, dass wir wirklich begreifen, nein, Gott ist Mensch geworden, weil das war nötig für das Evangelium, das war nötig, um uns von unserer Sünde zu erlösen, damit wir eben Gemeinschaft mit Gott haben könnten. Und deshalb hat der Teufel direkt am Anfang, direkt nachdem das Evangelium verkündigt wurde, hat der Teufel versucht, das Evangelium irgendwie zu korrumpieren, indem er irgendwie den Leuten einreden wollte durch Ehelehrer. Jesus ist zwar Gott, aber er ist eigentlich gar nicht Mensch geworden. Und dann konfrontiert der Apostel Johannes das eben und schreibt, und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr jetzt gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist. Also wie gesagt, direkt am Anfang wurde die Inkarnation streitig gemacht und wurde aber bekämpft, come on. Und kurze Zeit später wurde dann versucht, die Gottheit Christi streitig zu machen, was wieder eben die Konsequenz hat, dass wir ein falsches Gottesbild bekommen und dadurch nicht in der Fülle leben, die Christus für uns errungen hat. Die größte Heresie oder die erste Heresie in der Hinsicht war der Arianismus, der dann behauptet hat, ja, Christus, er ist eine besondere erhöhte Schöpfung, aber er ist eben nicht letzten Endes Gott. Und versteht ihr, das ist halt eben auch so dieses Perfide, weil diese Ehelehren, die hören sich für uns, wo die seit Jahrhunderten quasi widerlegt sind und so weiter, hören die sich für uns so beknackt an, sage ich mal. Aber das waren eigentlich sehr perfide Gedankengänge, wo der Teufel wirklich versucht hat, richtig krass Verwirrung reinzubringen, weil das da eben, wenn man sich diese Ehelehren genau anschaut, das teilweise eben nicht einfach so offensichtlich ist, so sage ich mal. Deshalb gab es da richtig Streitigkeiten drüber und es hat echt Kämpfe gebraucht, um die Braut Jesu reinzuhalten und um die wahre Lehre, die in die Fülle eben führt, zu bewahren. Wie gesagt, wahre Lehre führt in die Fülle, wahre Lehre, gute Lehre führt in göttliche Lifestyles. Deshalb ist wahre Lehre so wichtig. Und ja, wie gesagt, wir brauchen einfach mehr Zeit. Komm zur Bibelstunde, okay? Sag deinem Nachbarn, komm zur Bibelstunde. So, da haben wir mehr Zeit für Lehre. Weil wie gesagt, Lehre ist so unfassbar wichtig. Ganz ehrlich, der Lehrabend, wobei wir nennen es jetzt Bible School, hört sich cooler an. Die Bible School ist so wichtig, weil die Bible School ist nicht irgendwie für die Nerds, die einfach irgendwie ein bisschen mehr Wissen anhäufen wollen oder so, sondern die Bible School ist einfach essentiell für tiefe Gemeinschaft mit Christus. Das Wort Gottes ist das feste Fundament, auf dem wir uns befinden. Und ich will nur einen letzten Gedanken zur Theologie einfach allgemein teilen, den wir ein bisschen ausführlicher bei der letzten Bible School eben ausgeführt haben. Ich werde es kurz fassen, aber an der Stelle, weil es wichtig ist. Ihr Lieben, das Studium des Wortes muss immer Hand in Hand gehen mit Gebet. Wir müssen stark sein in Wort und in Geist. Was sagt Jesus zu den Sadduzäern? Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Wir müssen stark sein im Wort Gottes und wir müssen stark unterwegs sein in der Kraft Gottes und wir können nicht das eine oder das andere sein. Kennt ihr das? Manchmal habe ich das Gefühl, wir ordnen die Menschen oder irgendwie den Leib Christi in so Kategorien ein, so, ja, das ist mehr so ein Bibelmensch und der ist mehr so ein Gebetsmensch. Hey, du kannst kein tiefes Gebetsleben haben, ohne stark im Wort zu sein, weil du weißt nur, wie du richtig betest, wenn du stark im Wort bist. Weil Gebet bedeutet, Intimität, Beziehung mit Gott zu pflegen. Wie willst du eine tiefe, innige Gemeinschaft mit Gott pflegen, wenn du keine Ahnung hast, mit wem du es zu tun hast? Und er offenbart sich dir durch sein Wort. Und du kannst das Wort Gottes auf der anderen Seite nicht richtig verstehen, wenn du es nicht im Gebet liest, wenn du es nicht im Dialog mit ihm liest. Das Wort Gottes wurde von wem eingehaucht und inspiriert? Vom Heiligen Geist. Alle Schrift ist vom Heiligen Geist eingegeben. Amen. Jetzt ist halt die Frage, wie willst du eine vom Heiligen Geist eingegebene übernatürliche Schrift nur mit deinem natürlichen Verstand begreifen? Das geht nicht und wir lachen drüber, aber das ist leider genau das, was jetzt so die letzten 200 Jahre im Westen passiert ist. Und deshalb sind alle möglichen komischen Irrlehren und liberalen Strömungen daraus entstanden. Weil du aus Theologie, anstatt Theologie auf Knien zu betreiben, das heißt Theologie im Gebet zu betreiben, was auch der einzige Weg ist, um richtig Theologie zu betreiben, hat man im Westen aus Theologie so eine rein verkopfte, weil wir sollen unseren Verstand schon nutzen, um eben die Bibel auszulegen und zu verstehen. Gott hat uns unseren Verstand gegeben, um ihn besser zu verstehen, um ihn damit anzubeten. Aber nicht, um unseren Verstand über den Geber zu erhöhen und unseren Verstand zu einem Götzen zu machen. Und was man im Westen halt ganz oft gemacht hat, war hinzugehen und aus Theologie quasi eine rein verkopfte wissenschaftliche, akademische Disziplin zu machen und eben zu versuchen, die Bibel auszulegen und zu verstehen, ohne den Heiligen Geist, der die Bibel eingehaucht hat. Ohne Gemeinschaft, ohne Gebet mit dem Heiligen Geist. Wie willst du die Bibel verstehen, wenn du nicht im Gebet bist, wenn du nicht im Austausch mit dem bist, der sie eingehaucht hat, der sie inspiriert hat, wenn du sie dir nicht von dem erklären lässt, der Einzige ist, der sie überhaupt erklären kann? Und deshalb ist es interessant, dass es im Osten nie zu diesen liberalen Irrlehren und Strömungen gekommen ist, weil im Osten hat man sehr viel Wert darauf gelegt, worauf man von Anfang an Wert gelegt hat und worauf die Kirchenväter extrem viel Wert gelegt haben. Und zwar, dass das Studium des Wortes immer auf Knien stattfinden muss. Dass das Studium des Wortes immer im Kontext von Gebet stattfinden muss, damit man Christus auch wahrhaftig erkennt, damit man in der wahren Lehre bleibt, damit das Studium des Wortes sein Ziel erreicht, nämlich in tiefere Gemeinschaft mit Christus. Wir studieren das Wort Gottes, um in seine Fülle einzutauchen, mehr und mehr, jeden Tag mehr. Und deshalb legen wir hier bei Maranatha einfach so viel Wert darauf, dass wir nicht eine rein verkopfte Gemeinde werden, die irgendwie Vorträge über die Bibel macht. Weil ihr Lieben, das Wort Gottes ist nicht, wir lesen nicht das Wort Gottes, um mehr über Gott zu erfahren. Gott ist nicht ein Gott, der nur will, dass Menschen über ihn etwas hören. Gott ist ein Gott, der uns begegnen will. Gott ist ein Gott, der mit uns sein möchte, der eins mit uns sein will. Wir studieren das Wort Gottes, um mit ihm zu sein. Und deshalb legen wir Wert darauf, dass wir immer das Hand in Hand gehen lassen. Du kannst nur ein Mann des Gebets sein, wenn du ein Mann des Wortes bist. Und du kannst nur eine Frau des Wortes sein, wenn du eine Frau des Gebets bist. Das geht Hand in Hand. Und deshalb haben wir hier immer sonntags Bibellehre und Gebet. Deshalb haben wir bei der Bible School nicht nur Bibellehre, sondern auch Gebet, weil es muss Hand in Hand gehen, weil das eine führt ja zum anderen. Deshalb haben wir bei der Encounter, wir nennen es jetzt Encounter Night, hört sich cooler an als Gebetsabend. Lad deine Freunde zur Encounter Night an, dann kommen die alle. Marketing, Alter. Versteht ihr, wenn wir eine Encounter Night machen, die aber komplett nicht irgendwie auf biblischer Grundlage ist, dann wird das lost. Dann kann der Witchcraft reinkommen, dann wird das völlig verrückt, dann versteht ihr, wie ich meine. Aber wir wollen doch nicht, dass einfach nur irgendwas Geistliches passiert. Wir wollen doch Christus begegnen. Deshalb Encounter Night. Und deshalb muss auch der Gebetsabend immer auf biblischer Grundlage stattfinden. Deshalb wundere dich bitte nicht, wenn du zum Gebetsabend kommst und wir lesen irgendwie auch ein bisschen Bibel. Und wundere dich bitte nicht, wenn du irgendwie bei dem Bibelleseabend bist und wir beten gerade ganz viel so. Weil es muss Hand in Hand gehen. Und deshalb ein letzter Gedanke einfach so aus, weil das, ich finde das eigentlich ganz interessant. So in den alten Kirchen wird dieser Titel verliehen, so und so der Theologe. Und das ist so ein richtig krasser Ehrentitel. Zum Beispiel Johannes der Apostel, der hat diesen Ehrentitel Johannes der Theologe. Oder Gregor der Theologe. Und jetzt, wenn wir heute im Westen so oder allgemein in unserer modernen Welt so von großen Theologen denken, dann denken wir an Leute mit 4 PhDs und irgendwie einen Riesenkopf und die halt, ich sag mal so, Word People sind. Aber wisst ihr, was das Interessante ist, was alle diese XY der Theologe ausgemacht hat, haben? Dass das alles Männer des Gebets waren. Dass das alles Männer waren, die eine unfassbar tiefe Gottesbeziehung hatten. Dass das alles Männer waren, die eine unfassbar, ja, erfahrbare Gemeinschaft mit Gott hatten, voller Träume und Visionen etc. Genau das Gegenteil, was wir heute sagen würden. Ja, es gibt diese prophetic Gebetsmenschen, die ganze Zeit Träume und Visionen haben etc. Und dann gibt es halt diese trockenen Wortmenschen so. Nein, es muss Hand in Hand gehen und nur gemeinsam kommt man in die Fülle, zu der Christus uns berufen hat. Und ich finde, dieser Titel beim Apostel und bei den Kirchenvätern drückt es eigentlich ganz schön aus. So. Die Tatsache, dass sie große Theologen sind, drückt sich anhand ihrer Gottesbeziehung aus, drückt sich anhand dessen aus, wie tief ihre Gottesbeziehung ist und wie tief ihr Gebetsleben ist. Macht das Sinn? Okay, deshalb lass uns als Maranatha tief, tief, tief ins Wort gehen und dadurch tief, tief, tief in die Anbetung und ins Gebet gehen. Amen?